Im Elba-Talk heute Illustratorin Ulrike Möltgen. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Bevor es losgeht in die Live-Sendung, kurzer Check-in. Wie war deine Woche?
Meine Woche? Ah, eigentlich ganz entspannt. Also ich habe im Moment kein aktuelles Buch und dadurch kann ich mehr mit dem Hund spazieren gehen. Ich genieße den Regen.
Der endlich gekommen ist, ja,
echt,
genau.
Wirklich, jedes
nach der langen
Mal.
Trockenheit, ja, oder? Ah. Ja. Man riecht das auch sofort, oder?
Wenn ja, man drauf total, ist? Ja, das riecht total würzig und ist wunderbar mit dem Regen.
Richtig schön. Wo kommst du jetzt gerade her?
Von zu Hause.
Na klar. Und was verbindest du mit Radio Wuppertal?
Ah, Radio Wuppertal, ja. Also vor allem hatte ich mich gefreut, dass ihr bei dem Hochwasser wart, glaube ich, die Einzigen, die gesendet haben.
Ja.
Das ist mir total fest verankert in meinem Kopf. Das finde ich total gut, dass ihr weitergesendet.
Ja, hat. Vor 5 Jahren, als das Wupper-Hochwasser kam, haben wir die Nacht durchgesendet,
genau.
Bis quasi der Strom war weg, bis dann auch unser Notstromaggregat zu Ende war. Solange konnten wir senden und die Stadt auch warnen, haben dafür zum Beispiel auch den Deutschen Radiopreis dann bekommen.
Ja.
Genau. So, mit welchem Gefühl gehst du in den Elba-Talk?
Ein bisschen aufgeregt ist mein Mann.
Kann aber nichts passieren.
Aber ja, mal gucken, alles gut.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, was wir so erfahren über das Leben und den Job als Illustratorin. Der Elba-Talk ist das ausführliche Interview bei Radio Wuppertal, jeden Freitag um 15 Uhr live aus unserem Studio in der alten Elba-Fabrik in Wuppertal-Elberfeld und eben hier als Podcast mit exklusiven Podcast-Bonusfragen, für die in der Live-Sendung keine Zeit mehr war. Ich bin Michael Brockhort, dann starten wir in die Live-Sendung.
Der Radio Wuppertal Elba Talk, live aus unserem Studio in der ehemaligen Elba-Fabrik.
Das ist unser großes Interview zum Start ins Wochenende. Heute ist mein Gast Illustratorin Ulrike Möltgen. Hallo, herzlich willkommen, wie schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Was ist das Letzte, was du gemalt hast?
Das war, glaube ich, ein Cartoon für die WZ.
Okay.
Den mache ich ja auch noch.
Wie würdest du so deinen Stil beschreiben?
Ah, der Stil, ja, das ist sehr unterschiedlich. Also wenn man die 3 Bücher nimmt, die ich dieses Jahr gemacht habe, sind eigentlich alle 3 in einem anderen Stil. Also das ist aber immer schön für mich und auch spannend, also immer anders zu arbeiten.
Es ist ja nicht so eine klassische, ganz einfache Kinderbebilderung, sondern ne, so richtig, ja, ein bisschen aufwendig auch.
Ja, das schon. Also ich habe ja früher angefangen mit dem Mondbär. Ich weiß nicht, ob das jemand noch was sagt. Bestimmt
ja,
schon
war auch eine
eigentlich.
Fernsehserie. Ja,
ja, genau. Und da war das so, dass es immer gleich war und ich genau wusste, worauf es hinausläuft. Und nach einer Zeit habe ich mich dann aber auch nach was Spannenderem gesehnt. Also eben nicht genau zu wissen, wo ich lande.
Mhm. Nimm uns mal mit, wo gehst du hin so zum Arbeiten?
Ich arbeite in meiner Wohnung, die ist groß. Und früher habe ich größer gearbeitet, auf Riesenformaten, da musste die ganze Wohnung herhalten sozusagen, aber jetzt arbeite ich kleiner, weil das auch für den Rücken langsam wirklich wehtut, wenn man immer knien muss und so weiter.
Ja, ja.
Und ich habe ein Arbeitszimmer eigentlich und da arbeite ich.
Also gar nicht so ein klassisches Künstlerinnenatelier, sondern einfach ist Arbeit.
Ja, da kann ich zwischendurch die Wäsche aufhängen und dann weiterarbeiten, das ist eigentlich ganz gut.
Und wie geht das technisch, auf was malst du?
Ich, auf was? Ach so, ja, auf Papier, auf Pappe mit unterschiedlichen Materialien und das kenne ich dann immer ein und setze das am Computer meistens zusammen. Also es ist so, dass ich alles mit der Hand arbeite, nicht am Tablet oder so und dann füge ich im Rechner alles zusammen. Also manchmal muss ich einen Kopf riesengroß malen und der ist aber eigentlich nur ganz klein, aber ich muss ihn größer malen, damit er so wird, wie ich mir das vorstelle und dann setze ich das im Rechner zusammen.
Und wie aufwendig ist das, oder? Wie lange brauchst du für ein Bild, für so ein Kinderbuch?
Ah ja, es kommt drauf an. Also wenn ich weiß, wie ich es machen will, wenn ich also sozusagen weiß, wie der Stil sein soll, dann geht das schon so, dass ich am Tag ein Bild mache vielleicht in 18 Stunden, manchmal 16 Stunden.
Oh mein Gott.
Aber wenn ich noch nicht weiß, wie es aussehen soll, dann ist es schlimm.
Ja. Und was sind das für Farben, mit denen du dann malst?
Auch unterschiedlich. Also manchmal Ölfarben oder Kreiden, schwarze Fettstifte, schwarze Kreiden, collagiere auch teilweise, schneide Sachen aus und setze sie anders wieder zusammen. Das sind ganz unterschiedliche Materialien.
Und die hast du alle zu Hause irgendwo in einem großen Schrank, oder?
Ja, die liegen so rum da. Das ist ziemlich unordentlich dort.
Ja, okay, okay. Da darf auch wahrscheinlich sonst niemand rein, oder? Niemand ran?
Doch. Also mein alter Hund wusste, dass er nicht auf die Bilder treten darf und auf nichts, was in diesem Raum ist.
Okay.
Aber der Neue weiß es noch nicht. Ist auch egal.
Ja, der wird doch erzogen, ne? Und das Zeug, wo kaufst du das nach? Da braucht man ja speziellen Fachhandel, oder?
Ja, hier gibt es ja Cinzia, wie heißt es? Via dell'Arte in der Hofau.
Ja.
Da, auf jeden Fall, ich kaufe da meine Sachen, weil man muss das ja auch angucken und genau die Farbe überprüfen und so. Und das ist schon am besten, wenn man das vor Ort macht, dann nicht bestellen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, vor Ort und der Einzelhandel unterstützen ja immer gut. Wenn du neues Material brauchst, also weißt du dann schon, okay, ich möchte das und das jetzt herstellen und dafür brauche ich das und das, oder wie gehst du daran?
Ja, genau. Ich stelle mir dann vor, eine Zeit lang, in welchen Farben ich arbeiten will. Das lege ich dann so gedanklich fest, die Farbpalette, und dann gehe ich zu ihr und kaufe mir alles Mögliche in, keine Ahnung, blau in Ölkreide, blau in Pastellkreide, also verschiedene Blautöne, die ich noch nicht habe. Und dazu wollte ich zum Beispiel Weinrot und dann auch alles in Weinrot oder keine Ahnung, ich probiere dann rum. Also manches kaufe ich dann auch, was ich doch nicht brauche, aber... brauche ich dann das nächste Mal.
So blaue Farbe kaufen könnte ich auch noch. Bei mir hört es dann in dem Moment auf. Für den Podcast gefragt, wann war denn der Moment, als du gesagt hast, das ist genau das, was ich kann. Das will ich machen.
Ja, also bei mir war es in der Grundschule so, dass ich eigentlich nichts besonders gut konnte. Es war eigentlich eine ziemliche Katastrophe. Ich habe alles in Spiegelschrift geschrieben und über das erste, zweite Schuljahr hinaus dann auch. Im dritten Schuljahr habe ich das dann perfektioniert, weil ich dachte, aha, anscheinend mache ich immer Fehler. Ich muss halt nur perfekter in Spiegelschrift schreiben.
Aber warte mal, das hast du versehentlich gemacht in Spiegelschrift? Oder
ja,
war das
so, ja. Du
hast falsch rumgeschrieben.
Ich habe es einfach falsch rum gemacht. Ich habe nicht begriffen, wo der Fehler ist. Ich dachte nur, ich müsste irgendwas perfektionieren und habe es dann in die falsche Richtung gemacht und meine Mutter sollte dann in die Schule kommen und sich das angucken. Und da hat die Lehrerin so einen Spiegel vor den Aufsatz gehalten. Ja, so kann man es lesen, aber ansonsten nicht. Und ich sollte eigentlich auf die Sonderschule dann.
Ja, krass.
Ja. Und meine Mutter hat dann gesagt, ach, am besten geben wir ihr noch ein Jahr Zeit. Und dann bin ich ein Jahr sitzen geblieben sozusagen. Und dann habe ich mich auch tatsächlich beruhigt und habe das so, ne, das hing mit Stress zusammen. Trotzdem war das Positivste, was bei dem Grundschulzeugnis am Ende hinauskam, war besondere musische Begabung im Bereich der Kunsterziehung. Den Satz weiß ich noch ganz genau. Also habe ich gedacht, wenn das das Beste ist, dann habe ich da eigentlich schon beschlossen, dass ich da irgendwie weitermachen muss.
Jetzt ist ja die Frage, wie geht man da ran? Das ist ja kein klassischer IHK-Ausbildungsberuf, sondern wie hast du gesagt, okay, so mache ich das jetzt?
Ja, ich wurde dann immer besser im Malen und Zeichnen und habe dann auch Fachabi gemacht, gleichzeitig auch eine Ausbildung als technischer Assistent für Gestaltung im Bereich Medienkommunikation, so hieß das da. Aha. Und eben Fachabi, und habe mich dann mit einer Mappe beworben hier bei Kommunikationsdesign, weil ich dachte, Illustration ist nicht freie Kunst, das ist nicht so brotlos. und wurde dann tatsächlich genommen, habe mich sehr gefreut und dann... Meine Eltern haben das schon akzeptiert, die wollen ja auch, dass ich glücklich bin.
Ja.
Und ich konnte das ja schon ganz gut, so mit dem Zeichnen und so. Und
Also Kommunikationsdesign an der Uni dann studiert, ne?
Hier in Wuppertal gab es ja Kommunikationsdesign, gibt es jetzt leider nicht mehr.
Ja. Ne? Und was lernt man in diesem Studium?
Ja, das ist so ein bisschen bauhausmäßig aufgebaut. Im Grundstudium lernt man erstmal alles, also lernte, es gibt es ja wirklich nicht mehr.
Ja.
Fotografie, Zeichnen, Gestaltungstheorie, Ästhetik, keine Ahnung, alles Mögliche, Kunstgeschichte und so. Und dann im Hauptstudium spezialisiert man sich und dann war Erlbruch bei uns.
So, Wolf Erlbruch, genau. Ja, das ist nämlich noch so ein Highlight. Bei ihm hast du ein Diplom gemacht.
Ja,
Wuppertaler
genau.
Kinderbuchautor, Künstler, sehr bekannt, der Maulwurf.
Wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat.
Genau, so heißt
genau,
es. Ja,
das kennen die meisten, ja.
Da hast du ein Diplom gemacht.
Ja.
Was war das für ein Typ?
Oh ja, der war streng. Ja, viele haben nicht Diplom bei ihm gemacht, weil die Füße in die Hand genommen haben und weggelaufen sind. Nein, er war wirklich sehr anspruchsvoll. Das war schon so. Und er wollte eigentlich auch, dass ich in die freie Kunst gehe. Also er meinte, das wäre meine Verantwortung. Ich müsste halt freie Kunst machen. Aber ich habe dann, ne, es gibt 1000 Argumente gegen die freie Kunst. Allein schon, weil ich nicht wusste, was ich dann machen sollte. Also mit der Illustration hat man einfach ein Anker und ein Anhaltspunkt, in welche Richtung man geht.
Mhm. Denkst du heute noch oft an so Dinge, die du da gelernt hast bei Wolf Erlbruch?
Natürlich, ja, ich vermisse ihn auch immer noch. Also auch wenn ich in die Ecke gehe oder sonst auch. Ich hatte den immer so ein bisschen auf der Schulter sitzen als strengen Beobachter. Und der hat immer gesagt, Ulrike, es ist erst dann gut, wenn du wirklich findest, dass es gut ist. Also so, er wusste schon, dass ich selber kritisch bin. Und wenn man dann drauf guckt und sagt, ja, es ist wirklich gut so, ich könnte es nicht besser machen, dann ist es erst.
Aber das macht das eigentlich aus, dass er ein sehr guter Lehrer war eigentlich, oder? Sehr streng. Und du hattest ihn quasi auf der Schulter sitzen. Also ja. Er war immer präsent bei dir. Das heißt ja, er hat schon auch eine Bedeutung.
Ja, auf jeden Fall. Er hat auf jeden Fall eine Bedeutung. Also es war mein großes Vorbild immer, ist ja eigentlich immer noch. Also klar, der hat eine große Bedeutung, der ist einfach super gut auch.
Mhm. Und wie kam es dann wirklich zu der Schiene, Kinderbücher zu illustrieren?
Das kam eigentlich komischerweise anders. Als ich angefangen habe zu studieren, habe ich gedacht, ich brauche jetzt noch einen Nebenjob, ne, um mich zu finanzieren halt. Und dann habe ich mich beim Atelier Rolf Fenger vorgestellt. Der hat damals Trickfilme für die Sendung mit der Maus gemacht. Und der war ja dann der Autor vom Mondbär und wir waren dann ein Paar und wir haben dann ein Kind zusammen und wir haben dann Kinderbücher gemacht. Aha. Das erste Kinderbuch kam eigentlich als Anfrage vom Verlag, ob er nicht Lust hätte, ein Buch zu illustrieren. Und ich als Trickfilmmensch war völlig ungeeignet, weil man muss da unheimlich sauber arbeiten und fast mathematisch mitten ausrechnen und so. Und ich habe immer nur Chaos abgeliefert und er war schon ganz unglücklich. Aber durch dieses eine Buch, was wir dann zusammen gemacht haben, das war dann sehr erfolgreich und dann konnten wir immer weitermachen.
Super. Weißt du noch, womit du dein erstes Geld verdient hast?
Mein allererstes?
Ja.
Oh, als Tellerwäscher.
Oder so als Künstlerin?
Ach so. Moment. Also okay. Ja, da, also ich meine gut, vielleicht das erste Buch. Das erste Buch war... Okay. Wahrscheinlich irgendwas zwischendurch, wo ich ein Bild verkauft habe oder okay. So, ich weiß es nicht mehr.
Oh, war ein gutes Gefühl, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Endlich für das, was man schon so lange machen wollte, dafür bezahlt werden, ist doch perfekt.
Ja, total.
Wunderbar. Wir gehen zurück in die Live-Sendung. Nimm uns mal mit in deine kreative Arbeit. Wie startest du denn eigentlich so eine Illustration für ein Kinderbuch?
Ja, ich mache mir erstmal lange Gedanken, wie man das darstellen könnte. Über Farben mache ich mir Gedanken, über die Typen, die vorkommen, aber am meisten eigentlich über die Farben, ich höre immer so ein bisschen rein ins Buch und denke mir, welche Farben könnte das wohl gebrauchen und vielleicht auch, was habe ich noch nicht so gut drauf und was ist eine Herausforderung, weil dann wird es auch spannend, weil ich habe ja jetzt schon 60 Bücher gemacht, da muss man irgendwie die Spannungslatte ein bisschen hochsetzen und genau, dann gehe ich meistens in die Sauna und denke nach.
Okay.
Ja, weil es da so heiß ist und man nichts machen kann, außer vielleicht nachdenken, wie man ein Buch machen könnte.
Handy davon auch nicht mit reinnehmen, dann passt es ja genau.
Ja, genau.
Okay. Und hast du dann, wenn du startest zu malen, sage ich jetzt mal schon, das Bild im Kopf oder ergibt sich das im Prozess?
Eigentlich habe ich es im Kopf, aber dann ist es so ein bisschen wie Schachspielen gegen sich selbst, also... Das Material hat dann so eine Art eigenen Willen oder irgendwas kommt mir in die Quere, eine Struktur oder ein Material und dann denke ich, eigentlich wollte ich es so, aber irgendwie sagt das Material, es ginge auch so und dann finden wir einen Kompromiss oder ich entscheide mich für die Gegenmannschaft oder so.
Okay, und wann weißt du denn, wann so ein Bild fertig ist? Ich meine, da könntest du ja da noch was ergänzen, da noch einen Stern reinmalen.
Das ist schwer.
Ja.
Genau. Man muss dann immer wieder das Bild umdrehen oder im Spiegel angucken, dann sieht man es besonders kritisch. Also wenn man ein Bild auf den Kopf dreht, kann man gut alle Fehler sehen und kurz liegen lassen und dann wieder drauf gucken oder auch schräg drauf gucken. Unscharf drauf gucken geht auch, wenn man denkt, es ist vielleicht zu viel oder zu wenig, alles Mögliche. Da gibt es so Tricks. Genau.
Und dann entscheidest du irgendwann so, jetzt ist aber fertig. Oder gehst du am nächsten Tag nochmal ran, wenn du es nochmal siehst?
Ja, ich warte. Also früher habe ich immer alles sofort rausgehauen, weil ich begeistert war. Aber ich weiß jetzt, dass die Begeisterung, die man so im jugendlichen Alter hat, nicht unbedingt von langer Dauer ist. Und deswegen warte ich jetzt doch ein bisschen ab und gucke am nächsten Tag nochmal kritisch drauf. Eigentlich schon, ja.
Wann ist so deine Arbeitszeit? Also wann kannst du am besten arbeiten? Zu welcher Tageszeit?
Ach, ich weiß auch nicht. Ich Im Moment bleibe ich immer unheimlich lange wach, aber ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll ist. Aha. Also
man merkt es dann am nächsten Morgen, ne?
Genau. Ja, genau, dann muss man halt länger schlafen, dann sind alle anderen schon wieder bei der Arbeit und da hat man auch ein doofes Gefühl. Eigentlich will ich mir immer angewöhnen, dass ich morgens arbeite, so wie Thomas Mann von 9 bis 11 oder bis 12, aber das kriege ich wohl nicht hin so richtig.
Aber dann soll es wahrscheinlich auch so gar nicht sein, oder?
Nee.
Und wie oft landet denn eigentlich so ein Bild von dir, so ein Versuch im Papierkorb, wo du sagst, das läuft gar nicht jetzt gerade bei mir. Passiert das überhaupt?
Also ich sage eigentlich immer, dass kein Bild verloren ist, weil man hat erstmal ein Bild, man kann alles übermalen und man kann froh sein, wenn schon mal was drunter ist. Also das weiße Blatt ist ja wirklich schlimm.
Ja.
Und wenn ich schon mal was gemacht habe, dann kann ich auch wütend darüber malen und dann nochmal besonnen drauf gucken und gucken, oder was könnte man da noch machen? Und eigentlich ist kein Bild verloren und man kann dasselbe immer weiter erarbeiten, bis es irgendwann oder dann alles abreißen und dann hat man vielleicht auch eine interessante Struktur. Also ich fange ungern ganz von Null nochmal an, wieder weiß. Dann, ja.
Man glaubt gar nicht, wenn man so ein Kinderbuch in der Hand hat, wie viel Arbeit, wie viel Gedanken auch dahinter stecken. Das ist ganz spannend, dass du uns heute mitnimmst in deinen Job und in deine Welt. Wir gehen doch mal exklusiv in den Podcast. Du malst also jeden Tag Bilder für Kinderbücher, für Erwachsene. So viel Kreativität. Wie schaltest du da ab?
Ja, also ich habe das letzte Jahr eigentlich wirklich jeden Tag gemalt. Und steigert sich dann dummerweise immer mehr, dass man schon an einem Tag, wo man nicht arbeitet, denkt, also sowas Faules habe ich ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Das dauert dann eine Zeit lang, bis man wirklich entspannen kann. Also jetzt habe ich ein paar Monate tatsächlich nicht gearbeitet und habe mich auch echt erholt. Also ich war im Münsterland im Urlaub und habe einfach nur Natur gesehen und bin viel spazieren gegangen. Das war total schön und aber normalerweise in den Arbeitsphasen kann man eigentlich gar nicht entspannen. Also dann bin ich irgendwie auch aufgezwirbelt oder so und will eigentlich immer weiterarbeiten.
Wie ist das dann für dein Umfeld?
Ich glaube, die kennen das schon. Mein Hund ist zum Glück geduldig so und mein Freund auch. Und außerdem wohnen wir nicht zusammen, deswegen geht das sowieso besser. Ja, ach doch, meine Freundinnen meckern natürlich manchmal.
Ja,
natürlich,
Zeit,
ne? Ja. Das ist dann, vor allem ist das echt komisch. Wenn man zu Hause arbeitet, dann rufen alle an und denken, man hätte eh Zeit.
Aber ja, das haben, glaube ich, viele so auch in der Corona-Zeit im Homeoffice erlebt, ne? Weil man dann eh zu Hause ist und alle denken, ah ja, komm, dann rufe ich da mal eben an, die haben jetzt Zeit, ist zu Hause. Du hast es immer sozusagen.
Ja, genau.
Du hast gerade deine Freundinnen angesprochen. Hast du viele Künstlerinnen und Künstler eigentlich im Freundeskreis?
Kein.
Wirklich?
Nee, wirklich jetzt. Moment mal. Also ich finde, eine Freundin von mir hat echt Talent.
Aber niemand, die es beruflich macht oder so wie du.
Ah, nein. Tatsächlich nicht.
Du bist nämlich die Künstlerin im Freundeskreis. Wie schön ist das denn?
Ja, komisch. Nee, wirklich nicht. Ja.
Aber du hast schon auch Kontakt zu anderen, weiß ich nicht, Malerinnen, Malern in Wuppertal?
Nee, auch nicht.
Auch nicht,
nee. Nee, ich bin überhaupt oft alleine so. Ne? Ich bin gar nicht immer so unterwegs.
Ja, und aber das sagst du ohne Bedauern, oder?
Ja, ohne Bedauern, na, auf jeden Fall. Ja, ich brauche meine Ruhe.
Ja, klar. Da sind wir uns sehr ähnlich. Das verstehe ich sehr gut. Aber wenn du so viel arbeitest und selten Freundinnen und Freunde triffst, wo kriegst du deine Ideen her?
Ja, also ich muss einfach irgendwo in Ruhe entweder spazieren oder wirklich komischerweise in der Sauna sein, wo es dann total heiß ist, der Körper ausgeschaltet ist und ich einfach nur an ein Buch denken kann. Oder an die Farben von dem Buch oder so. Und dann kommen da Ideen manchmal. Aber man weiß es auch gar nicht so genau. Es ist nur so, dass ich mir in der Sauna das oft vornehme, jetzt eine Idee zu kriegen. Und das klappt dann sogar
natürlich.
Meistens.
Ah, klappt wirklich?
Ja,
ah, okay.
Ja.
Ja. Und hast du denn Angst, dass mir dann doch nichts einfällt irgendwann?
Also das hatte ich früher total. Ja, oft sogar. Und auch sogar so, dass ich vor Nervosität nur Mist gemacht habe. Das hatte ich früher extrem. Immer wenn es ernst wurde, dann ist alles Lockere, was man vorher hatte, wird auf einmal total verkrampft. Aber das habe ich nicht mehr.
Sehr gut.
Ja.
Das ist auch die Erfahrung, oder?
Ja.
Man weiß ja, ich kann mich auf mich verlassen so.
Ja, und außerdem ist ja Quatsch. Man muss ja nicht genau das, was man jetzt gerade gemacht hat, sofort zeigen und so. Also man ist dann so komisch unter Druck, als wäre einer mit der Pistole hinter einem her. Aber ist ja nicht so, ne?
So nämlich, genau. Dann gehen wir zurück in die Live-Sendung. Meine Gäste dürfen sich ja immer einen Song wünschen, mit dem sie was verbinden oder den sie besonders mögen. Und du sagst, es ist von Cesario Evora, Soldat. Warum?
Also, das habe ich eigentlich für meinen Sohn ausgesucht, der Konrad. Der geht nämlich jetzt ein Jahr nach Spanien und studiert dort. Und Soldat heißt, glaube ich, so übersetzt ungefähr Heimweh, Fernweh, alles zusammen, und ist so ein melancholischer Zustand sozusagen, in dem Mütter natürlich sind, wenn ihre Kinder einfach natürlich ein Jahr weggehen.
Ja,
genau.
Jetzt
und
ja.
Deswegen habe ich das Lied ausgesucht. Genau.
Aber wie schön, oder? Dass er selbstständig ein Jahr in Spanien, was für eine Chance.
Ja, das ist, also der war davor schon mal anderthalb Jahre in Südamerika, nach dem Abi halt, ne, um dort zu arbeiten. Und also ich bin schon gewöhnt. Aber ja, es ist trotzdem natürlich immer wieder, oder?
Ja, und wie sich das anfühlt, das hören wir jetzt hier. Soldat von Cesario Evora. Nimm uns nochmal mit, wie eigentlich so ein, gehen wir mal ans Kinderbuch, wie entscheidest du denn, also das ist ja eine Geschichte dann, wie entscheidest du denn, welche Szene quasi aus der Geschichte jetzt ein Bild wird?
Ja, ja, das, genau, man liest sich das Buch immer zweimal durch, also ist bei dicken Büchern natürlich ein bisschen aufwendig, muss man aber trotzdem machen. Beim ersten Mal einfach nur, um so einen Eindruck und eine Stimmung zu kriegen, und beim zweiten Mal sucht man sich eben die Stellen raus, wo man denkt, das ist echt eine Kernstelle und da könnte ich gut was illustrieren. Und es ist vor allem nicht eine Stelle, die aus dem Text schon deutlich wird. Also wenn da steht, da ist ein blauer Tisch und ein roter Stuhl, mache ich nicht genau das. Aber ich muss versuchen, etwas zu zeigen, was nicht genau im Text vorkommt, was aber den Text irgendwie trotzdem zuspitzt oder wiedergibt oder erkenntlich macht, was daran wichtig ist.
Und das heißt, du erweiterst quasi die Geschichte auch so ein kleines bisschen, oder?
Ja, ein bisschen schon. Ja, es kommt auf das Alter an, für das man illustriert. Bei den kleineren kann man nicht groß erweitern. Bei Erich Kästner zum Beispiel, bei Märchen vom Glück oder bei Märchen von der Vernunft habe ich extrem erweitert, weil der Text insgesamt auch nur eine DIN A4-Seite lang war und das 46 Seiten haben sollte hinterher.
Okay.
Also da muss ich eine Menge erfinden und interpretieren. Das ist immer unterschiedlich.
Und das darfst du dann selbst entscheiden oder kommt der Verlag und sagt so, wir brauchen das, das, das?
Nee, der Verlag war glücklich, dass ich das, also ich weiß noch, bei dem Kästner-Buch haben die mir so ein bisschen bedröppelt, die eine DIN A4-Seite gegeben und dann meinten die so, meinen Sie, wir können das auf 46 Seiten?
Und wie war da denn deine erste Reaktion?
Ich war erstmal verzweifelt. Ich weiß noch, ich habe das Uwe dann vorgelesen und der hat es mir nochmal vorgelesen. Da habe ich gesagt, wie soll man denn da 45 Seiten von machen? Das kann überhaupt nicht sein. Und dann habe ich mir aber einfach, es hat dann geklappt. Es hat geklappt. Ich wollte auch gar nicht mehr aufhören. Ich hätte auch 80 Seiten dann machen können hinterher, als ich drin war.
Vielleicht für die zweite große Auflage oder so. Und ist es anders, ob du für Kinder jetzt Illustrationen malst oder für Bücher für Erwachsene?
Ja, total anders. Kinder verzeihen nichts. Wenn da steht, der hat rote Gummistiefel an mit einem Mini-Aufkleber in Blau, dann muss unbedingt der kleine blaue Aufkleber da sein oder so. Also das da muss man total aufpassen. Das sind die größten Polizisten, die Kleinen. Und für Erwachsene hat man viel mehr Spielraum natürlich und kann viel gewagter illustrieren. Aber manchmal ist die Kinderwelt auch sehr schön zu illustrieren, weil sie eben unschuldig ist und ganz schön zu illustrieren ist.
Und dann hast du jetzt 46 Seiten quasi gemalt, illustriert. Dann ist das fertige Buch da. Was ist das dann für ein Gefühl?
Ja, früher, das war früher toll. Also ich habe ja jetzt schon 60 Bücher gemacht, ne? Deswegen alles, was man millionenmal hintereinander macht, ist eben nicht mehr so super toll wie das erste Mal, oder?
Ist halt auch ein Job, ne? Genau, ja.
Und ich weiß noch, früher war das total toll, wenn dann das gedruckte Buch kam und ich habe mir das angeguckt und immer wieder angeguckt und oder es war im Schaufenster, da habe ich Fotos gemacht. Das ist im Schaufenster. Aha. Und jetzt muss schon mehr kommen, um zu kicken. So, das ist leider so.
Und ist es denn eigentlich so, dass die Bilder im Druck dann auch wirklich so aussehen, wie du die vorgestellt hast? Auch die Farben kommen die so raus, die Materialien?
Ja, das ist das Gute ist jetzt, dass ich immer selber einscanne, weil ich hatte mal ein ganz schwieriges Buch, was mit reflektierenden Folien war und dicker Ölfarbe. Das wurde ganz komisch reproduziert und seitdem habe ich mir angewöhnt, das selber zu scannen. Und dadurch, dass ich das selber scanne, mache ich auch immer Probeausdrucke bei mir und so ungefähr so kommt es dann.
Wir gehen nochmal kurz in den Podcast. Woran merken eigentlich so Freunde, Freundinnen, Nachbarn und so weiter, dass du Künstlerin bist?
Ja, also ich merke daran, dass sie merken, dass ich Künstlerin bin, indem sie mir viel nachsehen, wenn zum Beispiel morgens um 11 Uhr einer von den Nachbarn klingelt und ich bin noch im Schlafanzug sozusagen, dann ist das nicht komisch, sondern es ist okay.
Ach, die hat wieder die ganze Nacht gemalt, ja.
Genau. Oder woran merken die das? Also ich höre eigentlich überhaupt keine Musik. Ich weiß jetzt nicht, was Lautes mache ich nicht, was sie merken könnten. Was mache ich denn? Ja, manchmal sieht man mich vielleicht weniger und manchmal öfter. Ach, ich bin nicht besonders auffällig, okay. Ehrlich gesagt.
Ja, ist doch gut. Oder ist es vielleicht nicht so gut, wenn man sagt, ja, die war immer so unauffällig.
Nee, ich putze den Flur und so, ich bin da total, also ganz normal. Ne? Ich will ja auch nicht, dass sie einen dreckigen Flur haben.
Natürlich.
Naja, bei mir ist es halt krosig, aber auch nicht so, dass man denkt, um Himmels Willen, hier kommt man überhaupt nicht klar.
Und wenn du so neue Leute kennenlernst, hat man ja manchmal auf einer Party oder im Urlaub oder so, wie stellst du dich da vor, was du machst?
Das mache ich erstmal gar nicht. Ach, das ist dann dreht sich da nur alles, also wenn man neugierig auf andere Leute sein will, dann muss man das einfach erstmal weglassen. Ne? Weil
die wollen dann immer alles wissen, ne?
Ja, erstmal das und dann geht es direkt wieder nur um mich und so und das habe ich manchmal auch ganz gerne, also ich kriege gerne Preise oder so, ja, kein Ding.
Klar.
Aber ich muss jetzt nicht in jedem Alltagsgespräch unbedingt so, haha, ich habe übrigens den Mondbär gemacht, den kennt ihr bestimmt.
Ja, ja.
Nee, das ist irgendwie albern und man lernt die Leute auch nicht richtig kennen. Also da ist es spannender, wenn man sich darauf einlässt, was die zu erzählen haben eigentlich. Ja.
Und wirst du privat dann auch manchmal gefragt, hör mal, wir haben hier demnächst einen Geburtstag, du kannst uns eine Einladungskarte herstellen?
Ach, ja, das ist immer sehr schwierig. Ja. Ich kriege auch viele Anschriften von Menschen, die schreiben.
Aha, okay, ja. Aha.
Und dann eine
schön,
Geschichte
schön,
haben.
Schön, wie du aber wusst nicht Autorin oder Autorin, sagst ja.
Also ich hatte eine Zeit lang eine Agentin, da war das ganz einfach. Da habe ich immer gesagt, es muss erstmal über meine Agentin gehen und dann kann ich gucken, wenn diese Ja sagt.
Mhm. Ja, das ist
aber
praktisch.
Nein, es sind bestimmt manchmal auch ganz schöne Sachen dabei. Also ich will das jetzt gar nicht disqualifizieren oder abwerten. Es ist super, wenn Leute kreativ sind. Das ist immer gut.
So, da bist du eine davon. Wir gehen nochmal in die Live-Sendung. Sprechen wir mal über die aktuellen Bücher, die es von dir gibt im Handel. Jetzt schon aktuell rausgekommen, an Großvaters Hand, glaube
genau,
ich. Ne? Was ist das für ein Buch?
Das ist schön, dass du das ansprichst, weil das braucht unbedingt auch noch einen Push. Das ist von Michael Krüger geschrieben. Michael Krüger ist ja echt eine Nummer. Der war früher Hansa Verlagsleiter und hat Millionen Preise gekriegt und ist ein super Autor. Hat viel bei Surkamp veröffentlicht und so. Und der hat jetzt eben seine Lebenserinnerungen, also als an seine Kindheit aufgeschrieben. Das ist super spannend, wie der aufgewachsen ist da in der Natur und so weiter. Und das ist jetzt seit einer Woche draußen, glaube ich.
Und der ist auf dich zugekommen oder wie lief das?
Also ich war auf der Buchmesse mit einem Buchhändler verabredet, komischerweise. Und dann sind wir ein bisschen rumgelaufen und er meinte, er wollte unbedingt noch zu Monika Osberghaus vom Klett Verlag. Und da habe ich, willst du mit? Ja, habe ich gesagt, komm ich mit, warum nicht?
Warum nicht?
Ne?
Ja.
Und dann hat die gesagt, sind Sie Ulrike Möltgen? Ich hätte da vielleicht was für Sie, da habe ich schon an Sie gedacht. Und dann hat sie mir dann zwei Wochen später oder so die Geschichte geschickt. Genau.
Also das heißt aber wirklich, du bist in der Buchszene schon irgendwie so ein Promi, oder? Wenn sie schon deinen Namen kennen?
Ja, anscheinend doch. Die kennen mich, die Leute. In der Buchszene, die ist ja auch nicht so riesig groß, die Buchszene. Und da kennt man sich irgendwie. Und ich arbeite ja auch für viele Verlage und so. Doch, ich glaube schon, was heißt hier berühmt? Also die meisten wissen schon ungefähr, wer ich bin, oder dann muss man, ja doch, ich glaube schon.
Ja, so die Antwort ist ja, genau. Einfach. Genau. Anderes Buch noch, ist ja noch nicht so weit, aber Vorfreude auf Weihnachten.
Vorfreude auf Weihnachten, genau. Das ist wieder ein Inselbuch. Ich glaube, ich weiß gar nicht, das wievielte. Eigentlich habe ich die immer mitgezählt, weil ich super stolz war, dass ich bei der Inselbücherei bin. Aber ich glaube, es ist das siebte, aber ich weiß es nicht ganz genau.
Es ist eine Sammlung von Weihnachtsgeschichten.
Ja,
ne?
Genau. Also das ist schön. Das ist von Ringelnatz und Axel Hacke und Ottfried Preußler und alle möglichen kommen da drin vor. Und das kommt jetzt im September irgendwann.
Und da hast du zu jeder Weihnachtsgeschichte eine Illustration gemacht?
Ich habe so ungefähr rumgerechnet. Ich glaube 2, 3 oder so zu jeder.
Mhm. Ja. Aber Weihnachten ist ja nochmal ein anderes Thema, oder? Da geht man noch mit den Farben und so auch ganz anders
ran. Ach ja, das sollte ich, eigentlich musste ich das im Sommer machen, genau. Im Sommer kann man echt kein Weihnachtsbuch machen. Ja. Das ist ganz schlimm, weil ich habe einmal in Spanien bei wirklich 45 Grad saß ich schon ganz unten, wo es nur weiter nicht unten geht. Und da musste ich den Mondbär machen, der Mondbär-Adventskalender mit Eiszapfen. Und ja, der friert und hat die Decke um die Schultern. Mir ist so kalt. Und dann bin ich wirklich heulend rumgelaufen, weil es nicht ging. Es ging nicht. Ich konnte das nicht machen. Und deswegen habe ich gewartet, habe den letzten Sommer abgewartet und bin dann im Herbst angefangen. Und die Farbigkeit, du wolltest auf die Farbigkeit.
Ja, genau, das sind andere Farben. Weihnachten ist ja eine andere, eine spezielle Atmosphäre, ne?
Ja, weißt du was? Ich habe es aber einfach, das ganze Buch ist ungefähr rotbraun mit ganz leichten Grün. Ich habe es mir rotbraun vorgestellt diesmal und deswegen ist es so und das kommt total weihnachtlich rüber.
Ja, total, oder? So
wirklich, eine warme Farbe, ist so. Ja. Sepia-Farben oder so.
Super. Noch ein Buch, was aktuell ist?
Ja, Moment. Warte kurz. Dann gibt es noch Runa und die Nebelwanderer bei Jacobi und Stewart. Das ist eine Geschichte für Jugendliche. Es war so, dass der Autor gleichzeitig geschrieben hat und ich gleichzeitig die Illustration gemacht habe. Und wir sind so von 20 Kapiteln ausgegangen und ich wollte für jedes Kapitel ein Bild machen als Anfangsbild. Also eigentlich nur als Anfangsvignette. Ich habe es dann wieder übertrieben, habe ein Anfangsbild gemacht. Und dann ging es immer weiter bis zu 50 Kapiteln und ich habe dann wirklich 50 Bilder dazu gemacht. Also das und sogar noch mehr, weil es gibt innen noch Aufklappbilder und so. Das war wirklich viel Arbeit, aber ich war total bei Runa und die Nebelwanderer, war ich 3 Monate abgetaucht im Nebel mit Runa und das war auch schön.
Wie schön, dass du aus dem Nebel wieder aufgetaucht bist. Wie schön, dass du Zeit hattest für uns. Also wenn ihr euch interessiert für Ulrike Mölken, einfach mal googeln. Dann werden auch die Bücher alle aufgelistet. Geht einfach mal in den Buchhandel in Wuppertal und fragt nach den Büchern. Die sind ja fast alle available, ne? Über 60 Bücher.
Nein. manche gibt's nicht mehr.
Okay.
Manche gibt's nicht mehr. Aber hier bei Laurenz und Luise.
Ja, am Laurenzes Platz, genau.
Genau, da habe ich gerade auch 2 Bilder zu dem Großvaterbuch. Sind da, glaube ich, vielleicht schon ausgestellt oder noch nicht. Mal gucken.
Okay, ja super. Vielen, vielen Dank, dass du Zeit hattest für den Elba-Talk heute.
Ja, danke auch.
So, dann gehen wir noch einmal in den Podcast. Das war der Elba-Talk. Und wie war's?
Oh, hör mal, das war echt schön.
Ja.
Ja, ich finde, also auch wo dieses Gebäude hier ist so toll. Ne?
Und das
ist
genau
das. Ja, das ist genau das, was ich an Wuppertal mag eigentlich. So diese Industrie und die Fernwärmerohre, die Schwebebahn und gleichzeitig die Natur, die sich alles zurückerobern will. So ein Kampf zwischen den, wie nennt man das?
Elementen!
Ja. Natürlich!
Genau. Ja. Ich sollte was mit Wörtern machen in der Arbeit. Wir sind ja in der alten Elba-Fabrik in Wuppertal-Elberfeld. Da wurden früher in der Tat die Elba-Aktenordner hergestellt, bis die Firma dann leider schließen musste. Würdest du den Elba-Talk weiterempfehlen?
Auf jeden Fall. Doch. Auf jeden Fall.
Ja, weil?
Weil das einfach eine total gute Atmosphäre ist hier und weil diese Stunde jetzt einfach so schön vergangen ist mit dir und
das geht
so weiter.
Schnell, oder? Ja, finde ich auch. Super. Wo geht's für dich jetzt von hier aus direkt hin?
Ja, das weiß ich auch nicht genau. Entweder ich fahre nach Hause oder ich gehe noch den Uwe besuchen. Mal gucken.
Vielen Dank.
Danke auch.
Der Elba Talk ist eine Sendung von Radio Wuppertal. Jeden Freitag um 15 Uhr live aus unserem Sendestudio in der alten Elba-Fabrik in Wuppertal-Elberfeld. Wir wiederholen die Sendung sonntags um 12 Uhr und jeden Montag um 18 Uhr. Den kompletten Mitschnitt inklusive Bonusmaterial findet ihr in unserer Mediathek auf radiowuppertal.de und als Podcast in jedem Podcast-Player. Abonniert uns gerne, gebt uns 5 Sterne und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst.